Wie gesagt, für diejenigen, die erstmalig da waren, das ist der Auslöser, warum wir diese Serie machen. Es hat angefangen letzten Sommer, als meine Frau Monika auf der Alp war. Da habe ich dieses Buch nicht gelesen, das erst nachher. Ich habe es zuerst gehört, in einem Hörbuch, im Auto, als ich unterwegs war, in die Buchhandlungen und so weiter. Und das war dann so gut, da dachte ich mir, darüber ein paar Predigten machen, wäre schon was. Weil das Buch ist auch Inhalt von 9 Predigten, die Timothy Keller in seiner Kirche gemacht hat in Manhattan, New York, zu einer Gemeinde von 4000 Leuten mit 3000 Singles. Genau. Über Ehe predigen braucht noch Mut, gell? Aber wie man ein Buch lesen kann, hat das seine guten Gründe, dass eben auch Alleinstehende oder Ledige durchaus sich mit dem Thema Ehe beschäftigen dürfen, wenn sie noch nicht verheiratet sind. Genau, im Gegenteil, es ist sogar sehr gut. Genau, dann war noch die Jahreslosung mit dem Ehe in Liebe. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Das ist ja auch ein guter Ansatzpunkt gewesen ist und so weiter. Und dann ist ja noch die Marriage Week im nächsten Monat, Anfang nächsten Monat, 7. bis 14. Februar, glaube ich, wo die Allianz ja auch das Thema Ehe groß schreibt, wenigstens für eine Woche im Jahr. Nein, natürlich für mehr, wieder Impuls zu geben und so weiter. Genau. Hier oben haben wir die beiden. Er ist ja mittlerweile verstorben. Letzten Mai, Timothy Keller, hat ein paar ganz gute Bücher, nicht nur über die Ehe, geschrieben. Genau. Heute geht es zum zweiten Teil. Dann, heute geht es um den Ehebund. Aber beginnen möchte ich, ich bin ein bisschen ein Sportliebhaber, ich weiß schon. Mit diesem Mann hier, hat aber dann eine Bedeutung rum. Die Schlagzeile war diese Woche auf der SRF-Seite zu lesen und bei mir hat es gerade Klingling gemacht, gell? Genau. Eine Frage jetzt an dich, mehr oder weniger sportbegeistert. Stell dir einmal vor, du kannst an einem Wettkampf teilnehmen und man kann 1,5 Millionen gewinnen, wenn man eben der Beste ist. Und aber wenn du gewinnst, dann bekommst du es nicht. Alle anderen schon. Würdest du dann mitmachen? Ist doch komisch, nicht? Also du hast einen Wettkampf für deine Lieblingssportart, für die du lebst und so weiter. Und wenn du gewinnst, bekommst du nicht 1,5 Millionen. Würdest du da mitmachen? Ist auch ungerecht. Hä? Was würdet ihr? Würdet ihr mitmachen? Wo du denkst, das ist doch so, was ist das los? Also, alle anderen können gewinnen, 1,5 Millionen und du nicht. Würdet ihr mitmachen? Wo denkt ihr, das stimmt doch etwas nicht und so? Also es ist ganz klar geregelt, muss doch sagen, die Profis bekommen das Geld, die Amateure bekommen das nicht. Komisch, hä? Genau. Aber es ist geschehen diese Woche. Er, ich weiß gar nicht mal den Namen, ist auch nicht so wichtig, der hat am Golfturnier teilgenommen. Hat gewonnen als Amateur, hat keine 1,5 Millionen Siegerprämie bekommen. Hätte ein Profi, der lebt von dieser Sportart, hätte er gewonnen, hätte er das Geld bekommen. Warum hat er da mitgemacht? Nun, zum ersten Mal dachte er vielleicht gar nicht, dass er gewinnt. Oder? War überraschend. Mich hat das an einen Film erinnert, sein größtes Spiel heißt er, mein Lieblingsfilm. Einer meiner Lieblingsfilme über Golf und so. Auch eine wahre Geschichte, dem ist genau auch das passiert. War halt sensationell im Sport, gell? Genau. Auf alle Fälle, was ich da dachte, er strahlt. Er ist ja unglücklich. Immerhin hat er so ein Glasgefäß bekommen. He? Kann man ihm die Blumen hinstellen und so weiter. Wäre schön natürlich mit 1,5 Millionen gefüllt. Nein, hat er nicht. Warum hat er mitgemacht? Ich weiß es nicht, wir müssen es selber fragen. Aber ich denke, wenn du Liebe zu deinem Sport hast, wenn du begeistert bist, oder? Und ich meine, wenn er ein echter Sportler ist, freut er sich, ich habe alle geschlagen. Ich, der Amateur. Was sind da schon 1,5 Millionen? Das Geld macht es doch nicht besser. Sieg bleibt Sieg, weil er seinen Sport liebt über alles. Behalten wir das ein wenig im Kopf und gehen unser Thema der Ehe und der Liebe an. Hier nochmals ein kleiner Rückblick. Letztes Mal haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wie hat das Ganze angefangen, woher kommt überhaupt Beziehung Mann und Frau, und haben gesehen, es ist ein großes Geheimnis. Wir haben da den als Grundlagentext, was auch schon Joachim gelesen hat, Epheser Kapitel 5, wo Paulus auch darüber schreibt, über die Gemeinde. Epheserbrief ist ein Gemeindebrief, und dann spricht er aber auch über die Beziehung von Mann und Frau, über das Miteinander. Und wie er denn das beides irgendwie übereinander hält und sagt, Ehe, Leben von Mann und Frau ist wie Gemeindeleben der Gläubigen mit Jesus. Und so ist mir es eben auch gegangen, als ich dieses Buch gehört habe, dann gelesen habe. Ich dachte immer wieder, es ist eine Gemeinde genau gleich. Ist eine Gemeinde genau gleich. Genau. Und deshalb auch diese Reihe, und deshalb hier auch die grafische Darstellung. Links betrifft die Ehepaare, rechts betrifft Gemeinde. Heute ein bisschen mehr über Ehepaare, aber kommen auch zweimal etwas über Gemeinde vor. Wir haben dann letztes Mal gesehen, wo beginnt denn das Ganze mit dem Ehebund, mit dem Zusammen von Mann und Frau? In der Schöpfungsgeschichte. Genesis 2 wird das erklärt, wird das gezeigt. Und es ist das Größte von der ganzen Schöpfung. Wir haben letztes Mal gesehen, Menschen, auch Atheisten, machen wunderbare Filme über die Schöpfung, über Blumen, ja, über Ameisen, alles, was kreucht und fleucht, wird da dargestellt, und wir staunen und staunen und staunen. Aber über die Ehe gibt es einen Film über das Staunen der Schöpfung, über das Zusammensein von Mann und Frau? Nein. Aber in der Bibel ist es der Höhepunkt. Ist ja schon verrückt, gell? Sie zeigt eben unser fehlendes Verständnis gerade in der heutigen Zeit über Ehe. Und deshalb ist dieses Thema so elementar wichtig. Und wir haben letztes Mal aufgehört mit diesem Vers 31 aus Kapitel 5 vom Epheserbrief. Und ich habe ihn hier ja ein wenig ergänzt, gell? Ergänzt, ein bisschen christologisch ausgelegt, gelesen, und zwar, deshalb wird ein Mann, Jesus Christus, seinen Vater, Gottvater, und seine Mutter, den Heiligen Geist, verlassen und seiner Frau, der Gemeinde, der Erlösten, anhängen, sich mit ihr fest und unauflöslich verbinden, heißt dieses Anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und Paulus sagte, ich deute es auch auf Christus und die Gemeinde. Obwohl dieser Text hier 1. Mose 2,18 ist. So ein wenig. Wunderbar, auch hier wieder diese Verbindung. Und heute geht es um dieses Anhängen von Mann und Frau, dass eben die Ehebeziehung nach Gottes Sinn ein Bund ist, ein Bündnis, eine Verbundenheit. Was heißt das? Ich hoffe, ihr seid da mit dabei, und ja, wir gehen da voll drauf los. Der Bund fürs Leben. Bund oder Konsumbeziehung. So beschreibt das Timothy Keller in seinem Buch, macht im Vergleich, kommen wir nachher noch darauf zurück. Kurz, Bund, Bündnisse in der Bibel, das ist ein Thema, das durchzieht es, gell, die Bibel, das Alte Testament. Wir denken da, es beginnt mit Noah, gell, der Bund mit Gott, als Gott die Erde vernichtet und sagt, Noah und deine Familie, ihr werdet gerettet. Ihr kommt durch, und Gott macht ein Bündnis mit ihnen, was sie tun sollen, damit es weitergeht. Genau. Dann kommt Abraham, macht Gott einen Bund mit ihm und so weiter. Ihr kennt das mehr oder weniger. Immer wieder Bund. Immer wieder macht Gott mit Menschen eine Regel. Ein Bund heißt eine Abmachung, eine gegenseitige Abmachung, wie wir uns gegenseitig verhalten. Was mache ich? Was machst du? Es ist ein Vertrag, den zwei Parteien abschließen. Und sie verbünden sich, dass sie diesen Vertrag einhalten werden. Es gibt Rechten und Pflichten in diesem Vertrag. Und es geht eigentlich immer darum, das ist jetzt wichtig, was tue ich dem anderen gegenüber? Nicht, was bekomme ich, sondern was tue ich dem anderen gegenüber? So regelt das die Beziehung zu Gott. Wir halten zum Beispiel, oder Mose, das Gesetz halten, und Gott hat seine Sache gesagt, was er tun wird für sein Volk. Gell? Immer Rechten und Pflichten gegenseitig. Dann gehen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament entdeckt einen neuen Bund. Als Jesus das Abendmahl einsetzte, kurz vor seiner Kreuzigung, sprach er auch von einem Bund, ein neuer Bund, den er besiegelt mit seinem Leben, mit seinem Blut. Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Wir sehen auch, das Thema Bund durchzieht die Bibel. Und jetzt der Bund, den Gott geschlossen hat mit der Ehe, ist ein spezieller Bund. Das ist nämlich zwischen Mann und Frau, horizontal, aber auch zwischen dem Ehepaar und den Menschen. Also, ja, horizontal und vertikal, genau. Jetzt lesen wir hier im Prediger 7,29 aber etwas, das diesen Bund, was diesen Bund zu schaffen macht, seit dem Sündenfall. Wir lesen da nämlich Prediger 7,29. Siehe, das habe ich gefunden, sagte der weise Salomon, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften, arglistige Berechnungen. So gut, dass Gott gedacht hat mit diesem Bund. Gell? Und ich habe gesagt, da gibt es Pflichten gegenseitig. Gottes Seite, das sehen wir in der ganzen Bibel, Gott ist treu. 1. Korinther 1,9. Gott ist zuverlässig. Gott hält sich dran. Gott, wir singen das zum Beispiel auch, Gott ist kein Lügner. Gott kennt keine Lügen, er kann sich betrügen. Gell? Gott ist wahr. Er hält den Bund immer ein. Aber wir Menschen, und das durchzieht die ganze Bibelgeschichte, immer wieder der Mensch hält Gottes Bund nicht. Wir schütteln ja den Kopf im Alten Testament. Wieso? Wieso vergessen sie schlichtweg Gott und stellen an Gottes Stelle Götzen? Warum? Salomo stellt das hier schon fest, und das war zu einer in Israel zu einer sehr guten Zeit, dass Salomo lebte, ein Friedensreich, gell? Weil ich das Volk Israel sagen könnte, was haben wir für einen Gott? Wir erleben praktisch die Segnungen zur Zeit Salomos. Ja? Als Israel so wunderbar gut ging. Da sagt Salomo, nein, ich sehe schon. Uns geht es gut, Gott ist treu, aber die Menschen, wir Menschen. Und es ist nicht nur die einzige Stelle, die uns zeigt, ja, wie das mit den Bündnissen für uns eine Schwierigkeit darstellt, eine Herausforderung ist. Und das bringt dann den Timothy Keller zu der Aussage, ich zitiere, Ehe ist Schwerarbeit, aber das heißt nicht, dass sie nicht auch glücklich macht. Ja. Es ist nicht so ganz einfach. Machen wir hier einen kleinen Link eben zu der Gemeindeseite. Dieses arglistige Machenschaften. Paulus, auch gehen wir gerade zu Epheser 5, da sagt Paulus eben, oder schreibt er den Ephesern auch, Unzucht ab und alle Unreinheit, eben arglistige Machenschaften. Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeiten und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wir kommen am Schluss noch einmal darauf zu sprechen. Also einerseits, Jesus hat uns erlöst, erkauft und wir sollen jetzt als Gegenleistung heilig leben, ihn erheben. Liebe untereinander haben, wahr sein, treu sein und so weiter. Wie gesagt, am Schluss dazu mehr. Aber da ist eine Spannung in diesem Bund, den Gott gelegt hat, zwischen uns Menschen ist eine Spannung, weil unser Herz hat da unsere dunklen Seiten, diese arglistigen Machenschaften, die machen es uns zu schaffen. Ich dachte, ich bringe euch heute ein, zwei Hochzeitsbilder mit von uns. Das ist schon 26,5 Jahre etwa her, deshalb sind sie schon ein bisschen älter. Genau, da haben wir geheiratet, ihr habt mir jetzt geschenkt mal ein Hochzeitsbild. Vorher hat Grüppel gesagt, du hättest nie Hochzeitsbilder für uns gesehen. Wie auch immer, das war ein schöner Grund, wie gesagt, schon längere Zeit her. Ja, dieses Paar, oder wenn ein Ehepaar vor dem Altar oder wie auch immer, sich das Ja-Wort gibt, denkt ihr, dieser Tag, als man sich das Ja-Wort gibt, vor Gott den Bund eingeht fürs Leben, sich die Treue verspricht, dass dieser Tag mein Herz verändert hat, ihr Herz verändert hat. Vielleicht, wenn überhaupt, ein wenig. Es war ein wunderbarer Tag und irgendwie ein bisschen noch wie gestern, in Erinnerung und ja, unvergesslich, ja, der Tag. Das Ganze rundherum und die Leute und alles irgendwie, wie so ein Film abgelaufen und so. Ja, es war schön, aber es hat mein Herz nicht wirklich verändert. Wir haben diesen Tag eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung, die haben wir noch getroffen, eigentlich nicht ganz objektiv. Warum? Nicht ganz objektiv, weil wir waren damals relativ verliebt. Ja. Immer noch. Wir kannten uns schon länger. Wir kannten uns schon länger, mehr oder weniger, aber waren nicht sehr lange befreundet, wie andere Leute, die Paare, die manchmal über Jahre hinweg schon sich kennen und so weiter. Genau, wir waren da relativ verliebt. Warum relativ, oder? Im Sinn von dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, sage ich einmal, da waren wir vielleicht eher ein bisschen, uns auch gar nicht so wirklich bewusst, auf was wir uns einlassen. Ja, weil wir verliebt waren. Ich komme da auch noch, warum ich das so betone. Gell? Genau, das ist ein Zitat, könnt ihr selber mal lesen, von Timothy Keller zur Herausforderung unserer Zeit. Denn unsere Zeit, Ehe, Bund schließen, heiraten, gell, das ist ja alles ganz verwischt worden. Heute lebt man zusammen, meistens über Jahre hinweg und irgendeinem Grund, früher war es noch, weil sie ein Kind bekommen haben, dann heiratet man noch und so weiter. Heute ist alles ganz verwischt worden, der ganze Ablauf. Ich bin froh, dass wir vor der Ehe nicht miteinander geschlafen haben, keine gemeinsame Wohnung gehabt haben. Da haben wir wirklich dann an diesem Tag geheiratet, den Bund vor Gott geschlossen, mit Rechten und Pflichten gegenseitig und gegenüber Gott. Zuerst mal gegenüber Gott. Und dann kam diese schöne Zeit, dass wir ein neues Leben miteinander so beginnen konnten. War wirklich irgendwie toll. Ja, wünscht sich jedem jungen Paar. Oder auch Eltern, die miteinander kommen, dass sie das so beginnen können. Heute ist das alles verwischt, gell? Heute heiratet man noch und am nächsten Sonntag oder Montag geht es genau gleich weiter, wie man eigentlich vorher schon gelebt hat. Ist gar nicht mehr speziell. Für uns war das noch speziell. Hat man sich dann entdeckt, gell? Hat zusammen gelebt und so weiter. Es war wunderbar. Aber, dann lebt man zusammen, gell? Und dann hat man sich eben dann kennengelernt. Und eben nicht nur die verliebten Seiten, sondern auch die anderen Seiten. Haben wir uns kennengelernt. Und dann kommt dann eben das, was da der Salomo, diese arglistigen Gewohnheiten. All die Dinge, gell? Plötzlich merkt man dann, und das Verrückte ist noch, das mit dem Verliebtsein hört dann mit der Zeit auf. Und als ich das gelesen habe, dieses Buch, und so, er betont das immer wieder, ja, so nach 2 Jahren, da sagten dieser, sagt das und der andere, und das haben wir ja auch erlebt, oder? Und irgendwie, wie dieser Vorhang, der verliebt sein, geht dann weg, und du siehst plötzlich den anderen, den Partner, die Partnerin, mit anderen Augen. Und plötzlich siehst du die Dinge, die dir eigentlich nicht so gut gefallen, oder? Und dieses Verliebtsein geht mit der Zeit auch weg. Und wisst ihr was? Das ist ganz normal. Wir sind nicht immer total verliebt. Nicht immer Schmetterlinge im Bauch. Und wie geht es dann weiter? Und deshalb habe ich gesagt, oder euch gefragt, oder? An diesem Tag, hat sich da etwas total verändert in unserem Leben? Ja, einerseits schon, aber das Herz ist immer noch dasselbe. Jetzt beginnt es das mit dieser Liebe. Genau. Wir gehen da noch weiter.
In der heutigen Zeit, das hat mir gefallen in Timothy Kellers Buch, Konsum. Heute geht es alles um Konsum und unsere Beziehung, wenn wir heiraten, geht es darum, Emotionen, Erlebnis, Selbstverwirklichung. Ich erhalte, ich profitiere, ich gewinne. Aber Bundesdenken, ich gehe einen Bund an, heißt, ich investiere, ich liebe, ich opfere, ich übernehme eine Aufgabe, Hingabe, ja Selbstaufgabe. Und deshalb funktionieren viele Ehen heute nicht mehr. Weil es sind Konsumbeziehungen. Was bekomme ich? Und wenn ich es nicht bekomme, dann mache ich eine andere Befriedigung. Aber so hat sich das Gott nicht ausgedacht. Komme auf zwei Lügen, die habe ich von mir eingewendet. Ja, genau. Ich komme noch auf zwei Lügen zu sprechen, die dann hinführen zu diesem 5. Mose 24,5. Ein Thema, über das spreche ich nicht sehr oft, auch nicht unbedingt so gerne, aber ich muss es doch tun und will es auch tun. Zwei Lügen, wenn die beiden jetzt verheiratet sind. Zwei Lügen über Intimität. Und zwar über Sexualität. Sex ist der Hauptgrund für die Ehe und setzt leidenschaftliches Verliebtsein voraus. Das ist nicht wahr. Sex ist nicht der Hauptgrund für die Ehe. Sie gehört allein in die Ehe. Aber denn für dich, für uns als Ehepaar, ist das nicht der Hauptgrund. Der Mittelpunkt unseres Lebens. Warum ich das betone? Wir leben in einer total emotional überladenen Gesellschaft. Es geht da überall um Sexualität, oder? Und so quasi, wenn du nicht gute Sexualität hast, dann wechsel den Partner. Oder heute, ganz gefährlich. Früher, als ich noch Kind war, wenn du ein Pornoheft Bilder anschauen wolltest, musstest du in den Kiosk gehen. Hättest du in den Kiosk gehen müssen. Diesen Weg habe ich mir erspart, oder? Aber hättest du dorthin gehen müssen und ein bisschen peinlich, gell, zur Verkäuferin so ein Heftchen kaufen. Gott sei Dank war diese Schwelle noch da, oder? Heute gibt es das nicht mehr. Heute hast du an jedem Handy, hast du PC und das ist ein großes Problem geworden. Woher kommt das? Weil man sagt, du, die Sexualität, das ist das Nonplusultra, das Höchste, oder? Es erregt einen. Und wir meinen, nur dann haben wir eine gute Beziehung. Und wenn es in der Beziehung nicht klappt, oder? Dann kommt die Fehlbefriedigung. Und wir suchen, das steht im Zusammenhang, mit unseren Verliebtheitsgefühlen. Hey, und dann hörst du es mal auch jetzt bei uns, zum Beispiel bei Unihockey, wo ich mit dabei bin, ein älteres Ehepaar in meinem Alter, oder jünger, wie auch immer. In, glaube ich, ähnlich lange verheiratet wie wir, Kinder in unserem Alter, hey, die trennen sich und haben neue Partner. Warum, wie kommt das? Man sucht wieder dieses Verliebtheitsgefühl, diese Schmetterlinge. Hey, man kann nicht sagen, dass die beiden nicht miteinander gelebt haben. Sie haben im gleichen Club sich unheimlich engagiert, haben also miteinander Interessen gehabt. Und trotzdem, was ist da losgegangen? Deshalb, und unsere Zeit ist total erfüllt davon, gell? Also, ist eine Lüge. Dass Sex der Hauptgrund ist für die Ehe. Es ist schön, sie gehört dort hinein. Aber was sehr wichtig ist in einer Gemeinschaft, in einer Ehegemeinschaft, ist gelebte Freundschaft, das gelebte Miteinander. Im Übrigen sagt Keller, ja, was ist mit den Alleinstehenden und Ledigen? Mit der Sexualität. Wenn Sie in einer Gemeinde sind, wo wir Freundschaften leben können, wiegt das mehr als das auf. Dann eine zweite Lüge. Klingen die Gefühle, das Verliebtsein ab, stimmt etwas nicht mehr. Ich habe doch nicht den richtigen Partner, nicht die richtige Partnerin gefunden. Hier hat Timothy Keller in seinem Buch ein Zitat, das er selber macht. Wir heiraten immer die falsche Person, erwischen immer die falsche Gemeinde. Warum? Weil jeder Mensch sich ändert. Wir Eltern, Ehepartner. Monika ist ja nicht mehr dieselbe wie heute. Ich hoffentlich auch nicht mehr. An einem Ort sagt Keller, meine Frau hat nicht einen Mann, Sie hat 5 Männer. 5 verschiedene. Jedes Mal ist es der Timothy Keller. Aber in seinem Leben hat er Stufen, hat er sich verändert. Und so ist es bei uns auch. Wir verändern uns. Und deshalb, das werden wir uns nächstes Mal uns Gedanken machen, wir heiraten immer ein Stück weit auch eine fremde Person. Weil das Verliebtsein weg ist und plötzlich siehst du den anderen, wie er wirklich ist. Und dann kommt die Liebe ins Spiel. Gut. Also, nicht denken, meine Verliebtheitsgefühle sind weg. Weil umgekehrt stimmt das eben auch nicht. Denk da an ein junges Mädchen in unserer Gemeinde. Sie liebt jemanden, der nicht gläubig ist an Jesus. Und wirklich total nichts wissen will davon. Und sie hat mir gesagt, hey, ich liebe ihn doch. Ich bin verliebt. Ja, und jetzt? Das führte sie wirklich weg von Jesus, weg vom Glauben. Vielleicht im Herzen schon noch. Gell? Also, es ist gut, wenn du nicht mehr verliebt bist und trotzdem noch geheiratet bist. Weil dann kannst du in die Stufe, in Stufe 2 gehen. Ah, da hat es noch da drin. Jetzt aber habe ich gesagt, hinführen zu 5. Mose 24,5. Wenn jemand kürzlich eine... Genau, das ist ja noch das, genau. Wie Gott eigentlich wunderbar sorgt, dass ein junges Ehepaar am Anfang sich Zeit nimmt füreinander. Haben wir, glaube ich, zu wenig gemacht, gell? Genau, aber eigentlich wäre das Gottes Idee, dass man sich am Anfang wirklich Zeit nimmt füreinander. Wie Gott das eingeplant hat. Genau, da kommen die zwei Lügen und deshalb Hebräer 13,4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt und die unzüchtigen Ehebrecher aber wird Gott richten. Passen wir auf, heiligen wir, was Gott heilig gemacht hat, nämlich den Ehebund. Und ich möchte das jetzt vergleichen, ihr habt dort hinten eine Rakete, gell? Das ist so ein Vergleich, den ich hier jetzt gerne machen möchte, nämlich eine Rakete, gerade diese Woche hat es eine Mondlandung gegeben von den Japanern und genau, die Rakete. Ich weiß nicht, wisst ihr das von der technischen Seite her, dass eine Rakete verschiedene Stufen hat. Und ich möchte, dass die erste Stufe ist das Verliebtsein und das, wenn wir heiraten und einen Bund schließen. Das Verliebtsein ist wie so quasi das Verlassen des Single-Seins. Der Erdanziehungskraft, oder? Am Anfang braucht es unheimlich viel Kraft für eine Rakete, dass sie die Erdanziehungskraft verlassen kann. Gell? Aber dann nach 2 Minuten, sprengt die Rakete den ersten Teil weg und es kommt zu einer zweiten Zündung, eine zweite Stufe. Um ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie diese zweite Stufe nicht zündet, was passiert? Die Rakete stürzt unweigerlich ab. Jetzt, wenn dieses Verliebtsein weg ist, gell, ist es absolut notwendig, dass man in eine zweite Stufe der Liebe kommt. Eben nicht, wir sind nicht mehr verliebt, das ist gar nicht der Partner, die Partnerin für mein Leben, also suche ich mir eine neue. Weil sich das ganze Spiel nur wiederholen würde. Und das ist oft so. Man findet wieder einen Partner, eine Partnerin, verliebt sich wieder. Wow, super, das ist sie jetzt, das ist er jetzt, oder? Nur zum Erleben nach 2 Jahren etwa, alles wieder vorbei. Und meistens noch viel schneller. Verrückt. Hey, und in diesem Trott ist die heutige Zeit, weil man verbindet mit echter Liebe Schmetterlinge, Verliebtheitsgefühle. Und das stimmt gar nicht. Ein riesiger Betrug. Deshalb haben wir so viele Ehebrüche. Deshalb haben wir so viele Ehen, die auseinandergehen. Oder junge Menschen, die sie gar nicht mehr heiraten wollen. Sie gehen nie in diese zweite Stufe hinein. Die wichtig ist. Und an der muss man viel mehr arbeiten. Weil 2 Jahre verheiratet, meistens 20, 25, 30, 40 Jahre. Gell? Was ist diese zweite Stufe? Und da kommen wir jetzt zu Epheser 5. Das miteinander anschauen wollen. Und das beginnt damit mit dieser Aussage oben, Handlungen der Liebe führen zu Gefühlen der Liebe. Und hier möchte ich euch etwas vorlesen, das Timothy Keller selber von C.S. Lewis hat. Wir sollten nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. dann entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn wir einen uns unangenehmen Menschen schlecht behandeln, wird er uns immer unangenehmer werden. Sobald wir ihm aber etwas zuliebe tun, wird er uns weniger unsympathisch. So haben wir auf dem Weg der christlichen Liebe einen Schritt vorwärts getan. Also er sagt, Menschen, die ich nicht mag und ich sie auf der Seite lasse, die werde ich auch immer weniger mögen. Aha, wir haben gewisse Menschen Probleme mit Ausländern. Die kochen Ausländer. Wenn ich so denke, werden Ausländer, egal wer sie sind, auch die Deutschen, werde ich nicht mehr mögen. Wenn ich aber den Kontakt mit ihnen suche, werde ich plötzlich sie kennenlernen und werde ich sie mögen. Dasselbe jetzt, lass mich die Ausländer auf der Seite, ich weiß, ein heikles Thema, auch untereinander. Wenn wir uns mit Menschen treffen, die wir Menschen vielleicht gar nicht so sympathisch sind, aber ich sie kennenlerne, dann werde ich irgendwie jetzt den Kontakt verbessern, sagt C.S. Lewis. Wenn wir den Kontakt suchen, wenn wir einander kennenlernen wollen und so weiter. Wenn man Hass schürt, wird es zu mehr Hass. Wenn man Liebe fördert, dann kommt das nach und nach. Immer mehr. Auch über Menschen, die uns unsympathisch sind. Hey, wenn wir eine Gemeinde sind, wo nur Sympathische da sind, das wird nie so sein. Vielleicht hier das Beispiel von diesem Verliebtsein und Partnerwechsel und so weiter. Manchmal kommt es mir so vor, es gibt Christen, die wechseln Gemeinden, oder? Wow, coole Gemeinde, schön. Verlieben sich in die Gemeinde, bis sie eine Zeit lang da sind und das da und der und die, bis sie die Leute ein bisschen mehr kennenlernen, gell? Und dann merkt man, die passt mir, der passt mir eigentlich gar nicht zurecht, oder? Ich gehe in eine neue Gemeinde, he? Ich schaue mal, wie es dort ist, oder? Die werden überall dieselbe Erfahrung machen. Da gibt es coole Typen, nette Menschen und es gibt die anderen, oder? Und wenn man den Kontakt mit den anderen nicht auch sucht, kommt es nicht gut. Weil die Liebe soll eben für alle da sein und nicht nur für Einzelne. Spannendes Thema, finde ich. Genau, also, wie können wir jetzt die Raketenstufe 2 starten? Sprich, Keller sagt, nicht einfach lieben, weil wir Liebesgefühle haben, sondern lieben, wie Jesus liebt. Handlungen der Liebe führen zu Gefühlen der Liebe. Wenn ich das nicht täte, ich wäre mit Monika nicht mehr zusammen. Schlicht und einfach, weil meine Verliebtheitsgefühle nicht mehr da sind. Aber heute sind wir viel mehr verbunden als damals, als wir uns Ja gesagt haben, als wir den Bund geschlossen haben. Obwohl damals die Verliebtheitsgefühle noch relativ da waren. Gell? Aber heute ist die andere Liebe da. Und sie ist wichtig. Gell? Und hier wollen wir uns ein bisschen näher beschäftigen. Nämlich anhand von Epheser 5, 25 bis 27, 28. Hier haben wir das, was Joachim auch schon gelesen hat. Ich lese mal Vers 2. Konkret heißt das, lest von der NGÜ, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ihr erinnert euch vielleicht noch, habe ich am Anfang der letzten Predigt gefragt, kann man Liebe befehlen? Ja, in der Bibel wird Liebe befohlen. Nicht Gefühle werden befohlen, nicht Emotionen werden befohlen, aber Taten der Liebe werden befohlen. Deshalb sagt ihr Paulus, konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Liebe heißt Bundesdenken. Was kann ich dem anderen Gutes tun? Wie kann ich für den anderen da sein? Nicht, was bekomme ich? Konsum. Unabhängig, ist mir jetzt die sympathisch oder der sympathisch, gerade mal auf die Personen zugehen, die man vielleicht nicht so mag. Einladen, die man vielleicht nicht so mag. Das wäre biblisch und richtig. Genau, also, denn auch Christus, das ist die Begründung, für den alles, was er tut, macht ihn lieben. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und das wiederholt sich dann nochmals, die Hingabe seines Lebens. Dass das das Vorbild ist für die Liebe. Jetzt stellen wir uns Jesus vor. Hat Jesus am Kreuz voller Verliebtheitsgefühle sein Leben hingegeben? Er tat es ja aus Liebe zu uns. Ich glaube kaum. Liebe ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ich entscheide mich, ihm wieder meine Monika zu lieben in der Ehe. Ich entscheide mich, uns als Gemeinde zu lieben. Heißt, was sind die wahren Bedürfnisse in der Ehe? Was ist das wahre Bedürfnis einer Gemeinde, von euch Geschwistern? Und ich versuche, dieses Bedürfnis zu stillen. Ich möchte euch Gutes tun. Ich möchte ihr Gutes tun. Das, was sie weiterbringt. Weil ich weiß, sie liebt mich auch so. Weil ich weiß, ihr liebt die Gemeinde auch so. Was brauchen wir? Wenn sich jeder überlegt, was brauchen wir als Gemeinde, dann lieben wir. Was kann ich beitragen? Was hat Gott mir für eine Gabe gegeben? Dann lieben wir. Und wird Gemeinde lebendig und ist Gemeinde lebendig. Für Jesus ist die Gemeinde das Wichtigste. Für den Mann soll seine Frau das Wichtigste im Leben sein, in der Ehe. Und zwar so wichtig, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben. Das ist der Maßstab. Ich spreche zuerst über das, wie Jesus, wie der Mann sein Leben für seine Frau, wie Jesus für die Gemeinde hingegeben hat. Denn erst nachher kommt das mit der Unterordnungsgeschichte. Erst dann verstehen wir diese Unterordnungsgeschichte erst so richtig, weil es dann etwas Schönes wird. Weil auch wir uns Jesus unterordnen, weil er das Haupt ist. Ich möchte die Frage stellen oder uns mitgeben, macht deine Ehe und die Gemeinde zum Wichtigsten deines Lebens, weil es für Jesus so wichtig ist, dass er sein Leben gegeben hat. Und macht einmal eure Ehe als Beispiel für, wie Jesus für die Gemeinde ist und die Gemeinde für Jesus. Denn das widerspiegelt die Ehe. Ihr seid Christus und die Gemeinde. Deshalb macht Paulus diese Einheit. Gell? Und irgendwie passt das auch, oder? Wenn wir ein gutes Ehepaar sind, widerspiegelt sich das auch ein wenig in die Gemeinde hinein. Gell? Ein Zitat hier, Seite 133. Die Ehe hat die Macht, den Kurs unseres ganzen Lebens zu bestimmen, weil sie von Gott eingesetzt ist. Denk nicht, Ehe ist nicht wichtig für unser Dasein als Gemeinde. Sie ist entscheidend wichtig. Ehe ist auch wichtig für mein Arbeitsleben. Denn wenn meine Ehe funktioniert und stimmt nach Gottes Sinn, werde ich auch in der Ehe, in der Arbeitswelt gesegnet sein. Wird es auch dort gut sein. In der heutigen Zeit hat man das total auseinandergerissen. Aber habe ich auch letztes Mal erzählt, dass erfolgreichste Menschen im Sport, aber auch in der Wirtschaft, in der Musik, scheitern im Eheleben. Seltsam. He? Zeigt uns auch etwas auf, was Ehe ist und welche Bedeutung es hat. Dann als zweiter Punkt, also Jesus ist die Gemeinde das Wichtigste. Ein zweiter Punkt ist, Jesus macht uns heilig. Vers 26, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewischen, der Ritter von der Gemeinde. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeiner Unvollkommenheit ist. So sieht Jesus uns als Gemeinde. Wir sind ohne Runzeln, auch wenn wir alt werden, wir sind schön, wir sind heilig. Wir sind ohne Unvollkommenheit. So sieht Gott uns als Gemeinde. So sieht er dein Leben. Rein, heilig. Wie sprechen wir über Gemeinde? Wie reden wir über sie? Nicht nur bei uns als Gemeinde, auch über andere Gemeinden. Passt das? Waschen wir uns immer wieder mit Worten rein, indem wir gut sprechen über die Gemeinde, weil Jesus sein Leben für sie gegeben hat? Dasselbe gilt jetzt für die Ehe. Männer, wie reden wir über unsere Frauen? Frauen, wie redet ihr über den Mann? Über die Männer? Heiligen wir sie? Ist uns die Ehe so heilig, so rein, dass wir gut über sie reden? Klar, wir haben ja gesehen, Prediger 7, unser Herz ist nicht gut. Und auch in der Gemeinde kannst du immer Dinge sehen, die nicht gut sind. Und auch beim anderen Menschen, du kannst immer Dinge sehen, die nicht gut sind. Aber Ehe, sagt Timothy Keller, hilft jetzt dem anderen, Christus ähnlicher zu werden. Nicht immer die Fehler einander sagen. Die wissen wir meistens schon. Obwohl wir uns meistens verteidigen. Gell? Die wissen wir schon, aber helfen wir einander, heilig zu werden. Eben, hören wir auf, einander Vorwürfe zu machen. Liebe macht nicht dauernd Vorwürfe. Liebe überlegt sich, wie kann ich dem anderen helfen, Christus ähnlicher zu werden. Dazu ist Ehe da. Das ist das Plus der Ehe. Dazu ist Gemeinde da, damit nicht nur die Eheleute, sondern auch Singles und Alleinstehende miteinander wachsen können in Christus. Deshalb sind Beziehungen so wichtig innerhalb der Gemeinde, dass es ein Stück weit Freundschaften werden dürfen. Nicht ich brauche Freundschaft. Ich will ein Freund sein. Ich will eine Freundin sein. Und was kann ich tun dazu? Deshalb sei nicht erstaunt, wenn du plötzlich ein Telefon bekommst von diesem oder jenem nach der heutigen Predigt und die fragt irgendwie, wie geht es dir oder so, oder können wir mal etwas abmachen? Ah, da fängt jemand an, Freund oder Freundin zu sein. Geschwister. Das ist Gemeinde. Aber Keller sagt auch, er hat auch gemerkt, wir sind das noch nicht so. Und da muss sich eine Gemeinde ganz neu Gedanken machen. Wie leben wir das? Also, Jesus, für Jesus ist die Gemeinde etwas Heiliges. Die Ehe etwas Heiliges. Ist es für uns das auch? Wie reden wir darüber? Und Jesus will uns Gutes tun und geben. Er liebt uns. Liebe heißt, ich wiederhole es noch einmal, die wahren Bedürfnisse meines Partners kennen und sie versuchen zu stillen. Gilt sowohl für das Miteinander in der Ehe wie auch in der Gemeinde. Also, zünden wir diese zweite Stufe, nicht weil wir Gefühle dafür haben, sondern weil wir uns entscheiden, jawohl, ich will, dass ihr vorwärts kommt, ich will Liebe in Aktion tun. Und dann kommen meistens interessante Gefühle nach. Ob es in der eigenen Ehe ist, wie auch in der Gemeinde ist. Plötzlich hat man wieder Gefallen an der Gemeinde, am Miteinander, weil man sich hineinbringt, mit dabei ist. Gell? Und nicht konsumiert, sondern bunt, das Bundesdenken uns prägt. Was kann ich tun? Also, du hast nicht den falschen Partner, die falsche Partnerin geheiratet. Du bist auch nicht in der falschen Gemeinde. Du musst nur anfangen, die zweite Stufe deiner Liebe zu zünden. Du hast die Erde verlassen. Brauchen wir dieses Bild noch einmal. Du hast aus Rakete die Erde verlassen, dein Single sein. Du hast dein altes Leben verlassen, bist in das Reich Gottes gekommen. Und hast am Anfang wunderbare Zeiten mit Jesus erlebt. Mach jetzt auch den Vergleich, oder? Wunderbare Zeiten mit Jesus erlebt. Und da kommen erste, zweite Enttäuschungen oder Erlebnisse oder Leute sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg. Nein, du bist mit Jesus immer auf dem richtigen Weg. Du hast die Erde verlassen. Jetzt zünde die zweite Stufe. Mit Jesus in die Richtung Himmel. Die Rakete geht Richtung Himmel. Um das Ziel zu erreichen. Jetzt fang an, wenn diese Gefühle weg sind. Wow, ich bin zum Glauben gekommen. Jetzt bleib dran, lies die Bibel und merke, wie Jesus der Glaube weiterträgt, durch Schwierigkeiten hindurchträgt. Höre nicht auf deine Gefühle, höre auf Gottes Wort und liebe und handle danach. Jesus liebt unter Schmerzen am Kreuz, damit du und ich von makelloser Schönheit heilig, untadelig ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten können. Das ist ganz gut, wenn man das im Alter auch liest, mal, gell? Ich sehe nicht nur die Runzeln beim anderen. Ich sehe, wie er oder sie schöner wird in Jesus. Lassen wir uns verändern. Schauen wir uns doch ein So an, ihr älteren Ehepaare. Wir älteren Ehepaare. Gell? Nächstes Mal, weiß gar nicht genau wann, in 2-3 Wochen, geht es um Freundschaft, Partnerschaft. Lernen, den Fremden zu lieben. Eben der, den man mal geheiratet hat, dann plötzlich irgendwie sich verändert. Wie liebt man jetzt diese Person weiter? Gehen wir da dann weiter. Wir beten noch. Ja, ich danke Jesus für das Zusammensein. Danke für dein Vorbild, was Liebe ist. Und irgendwie bin ich da immer noch sehr am Anfang, dem ganzen Thema nachzukommen und vor allem im Alltag es umzusetzen, in praktischen, kleinsten Dingen, alltäglichen Dingen, sich nicht mehr zu stören, sondern sich zu fragen, ja, wie kann ich jetzt meine Monika lieben, wie kann ich meine Kinder lieben, wie kann ich die Gemeinde lieben. Aber ich sehe auch dort, wo ich es mache und gemacht habe, da steckt so viel Wunderbares mit dabei. Habe ich so viel auch Schönes erleben dürfen. Und ich möchte mehr solches Schönes erleben. Und schenk jedem Einzelnen von uns, ja, wir möchten miteinander Schönes erleben. In dieser Liebe Christi. Amen.